Ja, seid recht herzlich willkommen geheißen. Bin ganz verblüfft über diese sächsische Invasion. Wer ist aus Sachsen? Und ich habe das schon beim Abendtisch erwähnt, ja, also zur Auflockerung. Das ist eine nicht unbedingt passende und inspirierte Einleitung. Aber das war zu DDR-Zeiten, hat man mir erzählt. Einige kennen das schon. Da war das Denkmal von August den Starken. Und sollte man so ein Denkmal als eines typischen Feudalherrn und der DDR politischer Korrektheit nicht entfernen? Und dann hing dann auf einmal bei diesem Denkmal ein Schild: Lieber August, steig hernieder und regier die Sachsen wieder. Lass in diesen schlimmen Zeiten lieber unseren Erich reiten. Also das zur sächsischen Einleitung. Also wie gesagt, nicht unbedingt inspiriert, aber ich habe so eine Schwäche für so gewisse Reime. Also seid recht herzlich willkommen geheißen. Jetzt beginnt der offiziell biblische Teil. Wir haben ja die Himmelreichsgleichnisse und haben aufgezeigt, wie das Matthäusevangelium die typische Königsstruktur hat und wie nach der Sündenrebellion der Pharisäer oder Widerspruchs der Pharisäer gegen das Wirken unseres Herrn es zum Bruch kommt. Er spricht von der Lästerung des Heiligen Geistes. Das war das Gericht, ein kommunales Gericht historisch über diese Generation, die ihn verworfen hat. Wir haben noch erwähnt, wir haben 5 große Reden bei Matthäus, 5-mal diese Formulierung: Es begab sich, nachdem er nach der Bergpredigt all diese Reden vollendet hatte, nach der Aussendungsrede, Matthäus 10, dann Matthäus 11, 1, es begab sich, nachdem er all diese Gebote vollendet hatte, und nach der Gleichnisrede, Matthäus 13, nachdem er all diese Gleichnisse vollendet hatte. Dritte Formulierung finden wir in Matthäus 13, Vers 53, ist im Griechischen immer so eine besondere Formulierung. Dann nach der 4. Rede über Gemeinderegel, Matthäus 18, dann Matthäus 19, Vers 1, es begab sich, nachdem er all diese Worte vollendet hatte. Und dann nach der Ölbergrede, die 5. große Rede, wiederum, es begab sich, nachdem er all diese Worte vollendet hatte. Das ist so also eine 5-mal ähnliche Formulierung, 3-mal praktisch identisch. Jetzt schaue ich noch schnell nach. Matthäus 26, 1, nachdem er all diese Reden vollendet hatte. Diese 5 großen Reden in Beziehung zu den 5 Büchern Mose, Juden und Tora und Mose, war ja fast deckungsgleich. Und wie der Herr dann, nachdem er von diesem Gericht spricht, seine Verkündigung ändert in Matthäus 13 auf einer vierfachen Basis, und jetzt redet er in Gleichnissen. Ein Gleichnis verhüllt, ein Gleichnis offenbart. Man kann in gewisser Hinsicht sagen, Jesus ist das Gleichnis Gottes. Jesus ist offenbart für alle, die ehrlich suchen. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Er ist verhüllt für alle, die sich betrügen wollen. Da gibt es manche Stellen. Mir haben Leute geschrieben, hier steht doch, Herr Seibel, Johannes 17, 3, da sagt doch Jesus selber, das aber ist das wahrhaftige Leben, dass sie dich, der du allein wahrhaftiger Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Hier steht's doch, ihr sagt doch selber, du bist der allein wahrhaftige Gott. Wie könnt ihr an die Trinität glauben? Und diesen Vers zitiert er auch auf seinen Worthaus-Blog, der Siegfried Zimmer, der sich als Evangelikal nennt und bibelkritisch ist, durch die Bank. Und verführt unsere Jugend, weil er macht das sehr geschickt und zitiert gerne diese Stellen auch in Zusammenhang mit Moslems und so weiter. Oder ein anderer zitiert gerne Markus 19, die Geschichte von reichen Jüngling. Und der Herr sagt zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut allein als Gott. Hier bitte, hier sag's doch. Versteht sie? Also wenn ihr euch betrügen wollt, habt genügend Stellen. Die kann man alle wunderbar auflösen. Gerade auch diese Stelle aus Johannes 17, 3, in 1. Johannes 5 steht dann dasselbe am Ende von Jesus. Dieser ist der wahrhaftige und alleinige Gott. Ja? Aber du kannst in die Irre geführt werden. Und bis dahin, dass dann Gott auch noch kräftige Irrte möchte. Gott sieht das Herz an. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und da sieht man auch, wie sich die Zeit verändert hat, dass heute gelogen wird. Das juckt ja kaum noch. Man erwartet ja gar nicht mal, dass ein Politiker die Wahrheit sagt. Man ist ja völlig verblüfft, wenn ein Politiker das, was er vor der Wahl versprochen hat, dann nach der Wahl auch tatsächlich umsetzt. Da rechnet man ja gar nicht mehr damit. Und noch so eine Sache. Wer kennt den Pierre Vogel? Das ist ein Salafistenprediger. ehemaliger Boxer und überzeugter, glühender Moslem, macht ständig Reklame für seinen Allah. Er darf ganz öffentlich sagen, dass also im Islam die Frau eben untergeordnet ist, minderwertig. Würde das ein sogenannter Evangelikaler sagen, würden sie ihn in der Luft zerreißen. Aber bei Moslems, die haben Sonderrechte, die sind so wie Autisten, die muss man irgendwie besonders behandeln. A la Greta Thunberg ist ja auch Asperger-Syndrom, Autistin. Also das ist ja nicht einiges normal. Die Frau hat das Mädchen zwei Jahre lang mit ihren Eltern nicht gesprochen. Wachstum eingestellt, also da stimmt ja einiges nicht, milde gesagt. Und da hat einer bei diesem Vortrag von dem Pierre Vogel gesagt, Islam ist eine Religion des Schwertes, dazwischen gerufen. Wahrscheinlich ein Christ. Hat ihn nach vorne geholt, hat ihn aufgeschlagen, Matthäus 10, Vers 34. Und dann musste er laut vorlesen, ich bin nicht gekommen, sagt Jesus, den Frieden zu bringen auf die Erde, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Haben die alle gelacht. Den nächsten Vers, wie das gemeint ist, denn ich bin gekommen, den Menschen eigentlich, das griechische Wort hier eigentlich, gegeneinander zu stellen, erregen ist nicht glücklich dabei, Luther. Wir hatten die Elberfelder, was steht da, Matthäus 10, Vers 35.
Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien,
zwischen Vater und Tochter, wieder ihre Mutter und Schwiegertochter, Schwiegermutter. Also gerade im Islam ist ja das wörtlich so, wenn man Bekehrungen liest von Moslems, es hat die Familie zerrissen. Da kann man sagen, ja, was ist das für ein Friedefürst? Vorher haben wir uns prächtig verstanden, dieser Nabil Qureshi, der dieses Buch geschrieben hat, Allah gesucht, Jesus gefunden, eine unwahrscheinlich packende Geschichte. Und das ist damit gemeint, geistlich, dass sich hier die Geister scheiden. Und deswegen musste er ja sagen, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist mein nicht wert. Und versteht ihr, so wird das aus dem Zusammenhang gerissen und dann steht man dumm da. Also wir müssen uns heute wirklich wappnen. Die Zeit, wo es wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde, ja selbstverständlich betrachtet wurde, dass man Christ ist, wie in den 60er Jahren und so weiter und 70er Jahren, die geht immer mehr zu Ende. Also jetzt haben wir ein Gleichnis, das Gleichnis haben wir aufgezeigt, die Gleichnisrede nochmals, Jesus ist das Gleichnis Gottes, Gott ist in ihm offenbart, Gott ist in ihm verhüllt. Und da scheiden sich die Geister, weil eben sie ihn verworfen haben, redet er jetzt in Gleichnissen. Und das erste Gleichnis, das der Herr erwähnt, ist das von den vierfachen Ackerfeld. Und das wird aber nicht als Himmelreichsgleichnis bezeichnet. Der Ausdruck Königreich der Himmel kommt nur bei Matthäus vor und es hängt auch damit zusammen, dass die Juden den Namen Gottes vermeiden. Und da steht eben nicht das Reich Gottes, wie bei Markus und Lukas, also das He Basileia Tuteu, sondern He Basileia Ton Uranon, der Himmel, Plural, Mehrzahl. Und jetzt erlegt ein anderes Gleichnis aus und sprach. Vers 24 hatten wir das Gleichnis von Unkraut und Weizen. Matthäus 13, Vers 24, das Himmelreich ist gleich einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Und der Herr schlüsselt uns, legt das erste Gleichnis aus von den vierfachen Ackerfeld. Das ist das erste Gleichnis bei Matthäus, aber nicht als Himmelreichsgleichnis bezeichnet. Wir haben ja bei Matthäus zum Beispiel das Gleichnis Matthäus 25 von Böcken und Schafen oder von den anvertrauten Pfunden und so weiter, da steht nicht, das Himmelreich ist gleich. Das sind Gleichnisse, die haben nicht diesen Titel. Diesen Titel haben nur einige. Ich verrate die Zahl immer noch nicht. Also man ist inzwischen draufgekommen, in Matthäus 13 haben wir 6 Himmelreichsgleichnisse. 7 Gleichnisse insgesamt, aber 6 mit dieser Bezeichnung. Und hier wird uns verraten, das hat ein Feind getan und das Gleichnis wird ausgelegt und da heißt es, deute uns das Gleichnis und der Antwortet und sprach zu ihnen, des Menschensohn ist, der den guten Samen sät. Der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Reichs, das Unkraut sind die Kinder der Bosheit. Der Feind, der sät, ist der Teufel. Wir haben einen Feind, das erste Himmelreichsgleichnis, ein Feind hat es getan. Ihr wisst, das Wort, das hier steht, ist so ein, also für das Unkraut. Das ist so ein Taumellolch, der sieht aus wie ein echter, aber die Frucht ist faul. Und so hat von Anfang an der Feind versucht, das Werk Gottes zu imitieren. Und das geht am Ende der Tage, kommt das zum Höhepunkt. Die Imitation. Also wenn wir die Bibel nicht gut kennen, haben wir wenig Chance. Wie ist das gemeint? Schaut, der Gipfel der Verführung ist der Offenbarung 13. Der falsche Prophet, die Verse 13 und 14, er tut große Zeichen und macht, dass er Feuer macht von Himmel fallen und verführt auf Erden durch die Zeichen. Und das steht dann immer wieder bei Johannes in der Offenbarung, er verführt durch die Zeichen. Er verführt durch die Zeichen. Wenn die Bibel etwas so wiederholt, legt sie besondere Betonung darauf. Also da wird ein Kennzeichen der letzten Tage sein. Und wieso ist es der Gipfel des Betrugs? Es sagte mal ein brillanter Theologe, von dem habe ich das gehört, vor Jahrzehnten auf Audiokassette, dieser Louis Johnson. Er sagte, ich kann mir vorstellen, wie der falsche Prophet von Offenbarung 13 eine aufgeschlagene Bibel hat. Und er hat aufgeschlagen 1. Könige 18, Gottes Urteil am Berg Karmel. Und da sagt Elia, der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und dann fällt Feuer vom Himmel. Und das Volk fällt auf sein Angesicht und ruft Elia, der Herr ist Gott. Das heißt das, Hebräisch. Ja, wieso ist das, was im Alten Testament der Beweis für den wahren Gott ist, hier der Gipfel des Betrugs? Und wenn ich nicht heilsgeschichtlich denken kann, habe ich keine Chance. Und das ist das Verhängnis, das uns die Charismatiker gebracht haben, immer mit Gott ist dasselbe, Gott ist dasselbe. Das ist eine ganz verhängnisvolle Weichenstellung. Weil dadurch denken sie, ja, also das ist damals geschehen und da schlagt man irgendeinen Vers auf und hier steht ja, David tanzte vor der Bundeslade, Gott ist dasselbe, also ab mit der Tanzerei und so weiter, dass das einen gewissen historischen Kontext hat, dass da eine Bundeslade war und Tempelzelt und Priestertum und, das ist alles nicht so wichtig. Und damit wird man präpariert dafür, dass wenn dann der Antichrist und das Tier mit den lügenhaften Zeichen und Wundern kommt, wie der 2. Thessalonicher Brief sagt, dass wir sagen, ja, hier steht's und Gott ist doch dasselbe. Das ist eine ganz verhängnisvolle Weichenstellung. Gott ist dasselbe, aber er handelt ganz verschieden. Und nachdem Gott manchmal auf mancherlei Weise geredet hat, also verschieden, hat am Ende der Tage zu uns geredet, durch die Propheten zu den Vätern. Und denkt nur an Ananias und Sapphira. Gott hat Erstanfänge sichtbar begleitet. Das sind meine Kronzeugen. Die lügen die Apostel an, den Petrus und fallen tot um. Ja, liebe Freunde, dann drüber schreiben, Gott ist dasselbe. Ja, wer wäre noch lebendig? Und Gott hat die Korinther sterben lassen. Unzucht, schlimmer als die Heiden. Und Götzendienst, darum sind schwache, kranke unter euch ein Gut, als ihnen entschlafen. Gestorben, erst Kapitel 11, Vers 30. Ja, wenn Gott all die sterben ließe, die seine Kinder Unzucht und Hurerei treiben, der vom Herrn Erschlagenen werden viele. Wer nicht vergessen, wie George Ferver, der Leiter, Gründer von OM, Operation Mobilisation, also jetzt im Ruhestand, der war ja schon 80, sagte, es gibt viele Missionsgesellschaften, die nehmen keine unverheirateten Missionarinnen mehr. Und zwar nicht wegen der Heiden, sondern wegen der verheirateten Missionare. Die fallen nicht tot um. Und da gibt's noch viel Schlimmeres, was sich hinter den Kulissen gerade, seitdem wir Internet haben und so weiter und kaum noch eine Hemmschwelle ist, was sich da hinter den Kulissen abspielt. Und also seit dem Beginn der Pfingstbewegung schaut man immer aus, es kommt die große Geistesausgießung, während die biblische Betonung ist, ihr habt euch bekehrt und wartet nur noch auf das Offenbarwerden unseres Herrn, zweites Kommen, nicht auf eine Geistesausgießung. Seit der Pfingstbewegung warten sie immer auf eine große Erweckung und fallen deswegen immer wieder auf diese Pseudo-Erweckungen ein. Sei es dieser Helmut Bauer da vom Wort und Geist da in Bayern oder was wir da hatten mit Pensacola und die Liquid Fire Revival und so weiter. Und da wurde bezeichnet, das war das Jahr 2008, die größte Erweckung der Kirchengeschichte, begleitet mit Zeichen und Wundern über, vernetzt über Computer, durch Todd Bentley, der sah so aus wie so ein Hellangel, über den man Kupfervitriol abgefackelt hat, tätowiert vom Scheitel bis zur Sohle. Ja, dann kam ans Licht, erlebt einen Ehebruch und ist Alkoholiker. Und dann gab es einen furchtbaren Kollaps. Und dann sagte ein führender Charismatiker, Lee Grady, Chefherausgeber dieses Charisma Magazines, das ist das praktisch das Flaggschiff der charismatischen Publikationen in Amerika, Charisma Magazine, Herausgeber Lee Grady, ein zum Teil sehr selbstkritischer Mann, und ich zitiere praktisch wörtlich: Nun ist mir klar geworden, dass ein Großteil der Charismatiker dem Antichristen nachfolgen wird, wenn er auftritt, denn sie haben einfach keinen Durchblick, sagt ein führender Charismatiker. Liebe Freunde, da fiel mir der Kiefer runter, weil das habe ich ja schon versucht, seit Jahrzehnten hinüberzubringen und zu vermitteln, und habe ja einige Hiebe abbekommen, und jetzt sagt es ein führender Charismatiker selber, ja. Das Tragische ist, das sind schon auf unsere Geschwister, und wir wollen jetzt aufzeigen, wie so eine Vermischung möglich ist, anhand dieser Himmelreichsgleichnisse. Hier also noch klar getrennt, Unkraut, Weizen. Also besser gesagt Weizen, Unkraut. Unkraut, dieses Zizania, übersetzt Taumellolch, und sie wollen es ausraufen, und das wiederhole ich jetzt für die Neuankömmlinge, und dann sagt der Herr, nein, lasset wachsen beides miteinander zur Ernte, und dann will ich die Schnitter senden. Und bei diesem Gleichnis legt der Herr jeden Punkt aus, denn in den offiziellen theologischen Ausbildungsstätten lehrt man, ich habe es heute Vormittag erwähnt, ein Gleichnis hat immer nur eine Aussage und auf die soll man sich fixieren. Aber wenn ich mir das anschaue, was der Herr auslegt, und er legt uns die ersten zwei Gleichnisse aus, gibt uns damit den Schlüssel in die Hand, dann werden keine mehr ausgelegt, er legt jeden Punkt aus. Die Schnitter sind die Engel und so weiter. Die Ernte ist das Ende der Welt. Der Acker und so weiter ist die Welt. Der Feind ist der Teufel. Bei Matthäus heißt er Poneros. Bei Markus heißt er Satanas. Bei Lukas heißt er Diabolos. Wir haben ja, also jedenfalls bei dem vierfachen Ackerfeld, das haben wir in allen drei Evangelien, bei den Synoptikern, Matthäus, Markus, Lukas. Das hier von Unkraut und Weizen, das haben wir nur bei Matthäus. Und das ist ein Vers, auch da wiederhole ich mich bewusst für die Neuankömmlinge, der Lieblingsvers der evangelikalen Gutmenschen: richtet nicht, lasset beides wachsen bis zur Ernte, und richtet nicht, Erkenntnis ist Stückwerk, und alles schlucken. Und ich habe es gesagt, die Antwort ist, der Acker ist die Welt, sagt der Herr in Vers 38, nicht die Gemeinde. Also ich wiederhole mich, ich kann nicht zum Oberbürgermeister von Hartenstein gehen und sagen, Sie können nicht Oberbürgermeister sein, Sie leben in Ehebruch. Aber ich kann zum Ältesten von Hartenstein gehen und sagen, du kannst nicht mehr Ältester sein, weil das und das und das und das Unzucht. Versteht ihr den Unterschied? Und da steht so schwarz auf weiß, auch das ist Wiederholung, 1. Korinther 5, der Korintherbrief musste geschrieben werden, weil keine Gemeindezucht praktiziert wurde. Also genauso wie es heute aussieht. Wir haben zum Beispiel in unserer Gemeinde erlebt, da ist eine Frau erstaunlich schnell Witwe geworden und attraktive Frau, und dann kam eine Jugendliebe auf sie zu. Und dann ist sie mit ihm zusammengezogen, obwohl der noch verheiratet ist. Und dann wurde sie darauf angesprochen, darauf, also hat sie diese Freundin, die ihn liebe, ihr das versucht zu sagen, nicht mehr angeschaut. Und jetzt ist sie aber da im Lobpreisteam von der Freien Evangelischen Gemeinde. Alles kein Problem mehr heute. Und schaut, 1. Korinther 5, da sagt Paulus, ich habe euch geschrieben, Vers 11, ihr sollt nicht mit jemandem zu schaffen haben, der sich lässt einen Bruder nennen, und ist ein Unzüchtiger, Geiziger und so weiter. Was gehen mich die draußen an, dass ich sie sollte richten? Deswegen, lasset wachsen bis zur Ernte. Der Acker ist die Welt. Habt ihr nicht, die drinnen sind, zu richten? Da steht es schwarz auf weiß. Zum Entsetzen unserer Softies, richtet nicht, steht sogar das gleiche Wort, Krino. Imperativ, Krinete. Und dann Vers 13, Gott aber wird die draußen sind richten, also brauchen wir nicht machen, wie es die katholische Kirche gemacht hat, dass sie dann mit Inquisition alle möglichen Leute verbrannt, ausgetilgt hat. Und tut ihr selbst hinaus, wer der Böse ist. Das war das erste Himmelreichsgleichnis von Unkraut und dem Weizen. Das zweite Himmelreichsgleichnis, das finden wir auch noch bei Markus und Lukas. Das dritte dann noch bei Lukas, vierte, fünfte, sechste und folgende, wie viele sage ich nicht, großes Geheimnis, Geheimnisse des Himmelreichs. Nur bei Matthäus. Der König hat Schätze. Nochmals zur Erinnerung, Markus, nur vier Gleichnisse. Markus schildert Jesus als Knecht. Ein Knecht soll nicht große Reden schwingen, der soll arbeiten und nur eine größere Rede, die Wiederkunftsrede Markus 13, aber auch die ist relativ schmal im Vergleich zur Ölbergrede, die ja gleich über zwei große Kapiteln geht. Und der König hat etwas zu sagen, der König gibt neue Gesetze bekannt, die Bergpredigt, das ist die Königsproklamation, das sind die Gesetze des Königs. Und jetzt ein anderes Gleichnis legt ihnen aus und sprach, das Himmelreich ist gleich einen Senfkorn, den ein Mensch nahm und sät ihn auf seinen Acker, welches das kleinste ist unter allen Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Sträucher und wird ein Baum, dass die Vögel unter den Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Und bei Markus im 4. Kapitel, da steht sogar noch, sie wohnen im Schatten der Zweige. Vers 30 und 32, wem sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Seht ihr, jetzt steht hier nicht Basileia Ton Uranon, also Himmelreich, wie Luther übersetzt, sondern Reich Gottes, Basileia Tuteu. Hängt nochmals damit zusammen, den Namen Gottes haben die Juden vermieden. Wir werden dann sehen, die etliche Himmelreichsgleichnisse kann man nur auf Israel oder mit Schwerpunkt Israel auslegen. Aber hier ist es völlig identisch. Für die Gemeinde, Reich Gottes und Himmelreich. Für Israel und die Gemeinde. Wem sollen, wollen wir das Reich Gottes vergleichen und durch welchen Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie ein Senfkorn. Wenn es gesät wird aufs Land, so ist es das kleinste unter allen Samen auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Sträucher und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter den Himmel unter seinen Schatten wohnen können. Also der Senfkorn ist wirklich ein winzig kleiner Same, Synapsis im Griechischen. Und jetzt wird es größer als andere Sträucher, womöglich über die Massen größer. Und jetzt wohnen die Vögel des Himmels darinnen. Wer sind die Vögel? Ja, jetzt wird es schwierig. Also jetzt wollen wir Folgendes sagen. Einschließlich John MacArthur legen das positiv aus. Und ich würde sagen, es ist legitim. Der Mann, dem ich so viel verdanke, an dem ich am Tag meiner Bekehrung kennengelernt habe, Ralph Schallis, man nannte ihn den Apostel von Frankreich, weil so ein Mann Gottes war, der hat auch Dutzende Gemeinden in Algerien gegründet, unter Moslems. Wenn der die Bibel aufschlug, war man in der Gegenwart Gottes. Und er sagte, das schattet die katholische Kirche vor, dass sie größer wird als über alle Maßen, nicht die von Gott geordnete Größe, so wie in Korinth, ihr seid aufgeblasen. Jetzt können wir es mal von der negativen Seite auslegen. Und dann schreibt ja Paulus, ihr seid in der Gemeinschaft der Dämonen. Kapitel 10, Vers 20. Wer kennt den Namen Alexander Strauch von Amerika? Also nichts verwechseln mit Peter Strauch, haben nichts zu tun. Er hat eine Megagemeinde in der Nähe von Denver, Colorado, in Littleton aufgebaut. Und ich fragte ihn, du Alex, glaubst du, dass Gläubige auch falsche Geister haben können? Und sagte er, natürlich. Und zitierte 1. Korinther 10, Vers 20. Da schreibt Paulus an die Korinther, ich will nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen seid. Und das war in Korinther Fall. Ihr könnt nicht trinken des Herrn Kelch und der Teufel Kelch. Wollen wir dem Herrn trotzen, sind wir stärker als er? Antwort nein, Beweis Tote. Deswegen hat sie Gott ins Gericht genommen, weil sie seine Kinder waren. Und das ist Vergangenheit, das macht Gott heute normalerweise nicht. Und das war ja auch dieser Passus, wo mir Gott die Augen geöffnet hat über die Möglichkeit der Vermischung. Und das dann eben über die Maßen groß wird und dann kommen die Vögel des Himmels und bauen ihre Nester oder im Schatten. Schatten ist ja oft ein Bild für Finsternis. Im Verborgenen, dass gewisse Dinge nicht bereinigt werden. Und da breitet sich so ein Sauerteig aus. Das erste Gleichnis, das der Herr auslegt, das nicht das Himmelreichsgleichnis ist, als allererstes, vierfache Ackerfeld. Da heißt es, bei dem aber auf den Weg gesät ist, da kommen die Vögel des Himmels und nehmen hinweg. Und dann wird das eben erklärt in der Auslegung. Schaut, die Auslegung haben wir in Vers 19. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Arge, Poneros hier im Griechischen und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Und nochmals, bei Markus steht der Satanas, bei Lukas Diabolos. Also das ist jetzt nicht das Thema von Senfkorn. Er hat Zugang bis unser Herz. Und das sind die Vögel ein Bild für unreine Geister bzw. Dämonen. Und soll das jetzt ein paar Zeilen weiter, wo noch dazu uns der Herr diese Gleichnisse auslegt und uns damit den Schlüssel gibt, soll es jetzt positiv sein? Offenbarung 18, Vers 2, wer liest mir das vor? Also da habt ihr die falsche Christenheit in ausgereifter Form.
Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel.
Eine Behausung aller unreinen Geister und Behausung aller unreinen und verhassten Vögel. Also das ist eindeutig. Jedoch, John MacArthur und andere legen es so aus, weil bei Ezekiel haben wir das Bild von dem Baum und in dessen Schatten wohnt das Getier und Vögel und dass die Gemeinde wächst. Und ja, und wenn man sich den Kern anschaut, das waren im Prinzip ja 12 Apostel und so weiter und ist ja gewachsen und ist für vielen ein Schutz geworden. Und ich würde sagen, wir wollen hier nicht zu dogmatisch sein. Es ist auch legitim, das positiv zu sehen. Ähnlich dann beim nächsten. So sehr ich von manchen Zusammenhängen auch dazu neige, es auch anders zu sehen. Aber wegen Gleichnissen machen wir nicht Haar- und Schädelspalten. Wer immer möchte Recht behalten, der kommt vom Haar zum Schädelspalten. Ja? Gibt's diesen apologetischen Schüttelreim. Ich neige dazu, das negativ zu sehen. Gerade auch, wenn die Gemeinde immer triumphalistisch auftreten wollte und Sieg und Erweckung und so weiter. Und der Schuss ging oft genug nach hinten los. Aber man kann es wirklich auch so sehen, gerade die ersten Jahrhunderte, wie es sich ausgebreitet hat. Die Christen waren ja dadurch charakterisiert, dass sie hilflosen Schutz geboten haben. Ihr wisst, das Kennzeichen der Christen im Römischen Reich war, die Christen töten ihre Kinder nicht. Da gibt es diesen berühmten Brief von einem gewissen Hilarius aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, der schreibt an seine Frau, die war schwanger, erwarte ein Kind, wenn es ein Mädchen ist, bring es um, wenn es ein Junge ist, lass es leben. Das war völlig normal damals. Und wir kehren ja voll zum Heidentum zurück und mein Bauch gehört mir. Das ist nicht Befreiung, sondern Rückkehr in finsterstes Heidentum. Und damals hat man sich auch mit älteren Leuten nicht so viel Mühe gemacht. Da hat man einfach mal den Opi da zum Spaziergang, wie uns mal Michael Kotsch erzählte, zur Tiber mitgenommen und dann kam man zur Brücke und ein Großvater ad Pontes, also die Brücke hinunter, also eine antike Form von gib dem Opi Opium, den Opium bringt den Opium, also Randbemerkung, ist etwas sarkastischer Humor. Und da haben die Christen gesagt, jetzt wieder ernst, gebt sie uns. Wir sorgen für sie. Und haben sich zum Teil auch freiwillig als Sklaven hergegeben, um andere freizulassen und so weiter. Das war eine Parallelkultur. Und die hat die Herzen der Weltmenschen überwunden. Also von daher auch das nächste Bild des Sauerteigs positiv und gewachsen und wirklich ein Schutz geworden. Und als wir in Madagaskar waren, da hatten Missionarinnen jede Menge Kinder adoptiert. Weil wenn Zwillinge geboren werden, gilt das als Unglück und werden ausgesetzt. Und dann haben die in die Zeitung gegeben, gebt uns eure Kinder, die unter einem Fluch sind, denn wir glauben an den, der den Fluch dieser Welt getragen hat. Das war das Zeugnis der Christen. Und ist heute noch aktuell. Also von daher kann man wirklich sagen, okay, lass mal stehen, kann man positiv auslegen, womöglich das andere auch, zu dem ich ja neige. Gerade auch Ralf Schallis, dieser Mann Gottes, und dass eben die katholische Kirche über die Maßen gewachsen ist, dann Weltherrschaft, Gang nach Canossa, muss man sich mal vorstellen, Heinrich IV. Muss zum Papst pilgern, 1077 und so weiter, damit eben Schuld erlassen wird, also der Herr sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt und da tanzen praktisch die größten Könige an. Und was Rom angerichtet hat, brauche ich euch ja nicht zu erklären. Und jetzt gehen wir zum dritten Gleichnis und das wird jetzt besonders brisant. Wie spät ist es denn? Ich bin da. Mitternacht zog näher schon. In stiller Ruhe lag Iserlohn. So. Vers 33. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Himmelreich ist einem Sauerteig gleich, den ein Weib nahm, also Frau müsste man sagen, damals das Wort Weib noch heute negativ, aber damals noch neutral, und vermengte ihn, wörtlich verbarg ihn unter 3 Scheffeln Mehl, bis es ganz durchsäuert ward. Solches alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk, und ohne Gleichnis redet er nicht zu ihnen. Vorher offen gewirkt, vielleicht nochmals zur Illustration. Das braucht ja keine Interpretation wie ein Gleichnis, wenn da ein Blinder sehend wird, wenn ein Stummer redet, wenn ein Aussätziger geheilt wird, ja, wenn ein Tote auferweckt wird. Ich wecke auf Tote heute und morgen, sagt der Herr in Lukas 13. Das braucht ja man nicht interpretieren. Und jetzt, ohne Gleichnis, er redet nicht zu ihnen, er ist der Verworfene. Und Vers 36, Jesus ließ das Volk von sich, und jetzt traten die Jünger zu ihm und sprachen, deut uns das Gleichnis. Das ist eigentlich ein echter Jünger. Andere, die sitzen oft in der Kirche, lassen sich beschallen, der Pfarrer hat fromm geredet, aber denkt nicht weiter darüber nach. Und hier die Echten, sie traten zu Jesus, der echte Jünger naht sich Jesus. Der echte Jünger folgt Jesus nach. Das geschieht heute geistlich durchs Gebet. Er ist nicht mehr sichtbar unter uns, und deute uns das Gleichnis, und solche, die wirklich interessiert sind, was hat das jetzt zu sagen, beginnen mit dem Wort Gottes zu forschen. Die Bibel legt sich selber aus. Und das werden echte Jünger, die Zeit mit dem Wort Gottes verbringen. Es wurde Johannes Busch gefragt nach der Tragödie des Zweiten Weltkriegs, er war ja der Vorsitzende von CVAD im Westbund. Wie machen wir die Gemeinde Endzeit fest? 3 Punkte, 1. Bibelarbeit, 2. Bibelarbeit. 3. Bibelarbeit. Aber jetzt, wie ist dieses Gleichnis zu verstehen? Ist der Sauerteig, Christian, du schweigst jetzt, du kriegst Rede, Verbot, Schweige, Gebot. Was macht man mit dem Sauerteig? Der ist ja in der Bibel eigentlich immer negativ.
Aber hier nicht.
Ja, also.
Aber wenn er positiv wäre, stellt sich mir die Frage, warum tust du die Frau das dann heimlich?
Ja, das wäre auch ein weiterer Punkt. Die verbarg ihn, und bis es ganz durchsäuert ward. Wir haben den Sauerteig normalerweise negativ. Also der Korinth ist die klassische Epistel der Vermischung. Und so aktuell, weil heute ist ja alles vermischt. Schaut, als ich zum Glauben kam, wusste jeder, Rom ist eine falsche Kirche. Ich brauchte in meiner Sektizidmappe nicht irgendwelche apologetischen Unterlagen zur katholischen Kirche mitnehmen, das wusste jeder. Heute rühmen sich die Charismatiker Heiner Christian Rust, wir sind der Motor der ökumenischen Bewegung, wie sie gemeinsam mit den Katholiken Eucharistiefeier haben. Ja, wenn ihr lest die Kirchengeschichte der Reformation in England, Bloody Mary 1555, hat sie diese begnadeten Männer wie Erzbischof Kremer und Latimer und John Hopper, die sind hingerichtet worden, weil sie die Eucharistie, die Transsubstantionslehre abgelehnt haben, sagen, wir beten keinen Götzen an. Deswegen sind die hingerichtet worden. Hätten die gesagt, ja, wir glauben, dass nach der Wandlung die Hostie Jesus ist und beugen unsere Knie und beten uns an, das müssen die ja, wenn da die Glocken läuten, da findet diese Wandlung statt und so weiter, dann wären die verschont geblieben. Die klassische Epistel der Vermischung, sichtbarste Vermischung, aller eindrücklichste ist Unzucht. Es vermischt sich Licht und Finsternis, sie werden ein Fleisch, Paulus sagt, flieht. 1. Korinther 6, Vers 18. Im Geistlichen der Götzendienst, und Paulus sagt, flieht, 1. Korinther 10, Vers 14. Und wir haben heute die Okkultwelle, wir haben die Pornowelle, wir haben Aufbruch der charismatischen Bewegung, das geht nicht zufällig parallel. Und dann sagt in Kapitel 5, Vers 7, fege den Sauerteig aus. Das ist die allegorische Schilderung einer Gemeindezucht. Sauerteigvermischung. Und dann erwähnt er ihn ja bei den Galatern, das ist ja fast sein schärfster Brief, und das sind die beiden Gemeinden, die er nicht zur Fürbitte bittet. Alle anderen, Epheser, Kolosser, betet für mich. Interessant, 1. Korintherbrief, nichts betet für mich. Galaterbrief, nichts betet für mich. Gut, jetzt kam dieser Zwischenruf, hier ist er positiv. Jetzt schlagen wir auf 3. Mose 23. Nee, falsch. 1. Mose 18. Also wenn mir solche Dinge passieren, dann berufe ich mich immer auf das fortgeschrittene Alter. Wenn man 75 war, Ihr kennt alle die berühmte Geschichte, wie der Pfarrer hinter der Kanzel steht und er schweigt eine Minute lang. Und dann sagt er, liebe Geschwister, ihr habt gemerkt, ich habe eine Minute lang geschwiegen, ich hatte eine Erscheinung, was das war, sage ich euch, beim nächsten Sonntaggottesdienst. Kirche randvoll. Haha, das war die Reklame. Und dann sagt er, liebe Geschwister, ich hatte eine Alterserscheinung. Schaut, in 1. Mose 18, das ist jetzt allegorisch hier, was ich diese Auslegung bringe. Also nicht dogmatisch, wenn jemand sagt, das ist zu viel allegorisiert, okay, wird akzeptiert. Hier geht es nicht um Dinge, wo man hart bleiben muss oder soll. Da erscheint der Herr dem Abraham im Hain Mamre, als der Tag am heißesten war. Abraham erkennt ihn, es erscheint der Herr. Wir wissen, wer das war. Das war unser Herr, präinkarniert. Da stehen diese vier Buchstaben, die die Juden nicht aussprechen. Wir haben in 1. Mose 18, 19 einen Jehova auf Erden und einen im Himmel. Wir haben im Alten Testament zum Entsetzen der Zeugen Jehovas mehrere Jehovas, was die Juden ja nicht auflösen konnten. Und sie merkten, da ist jemand, der ist Gott gleich und doch von Gott getrennt. Das konnten aber es nicht auflösen und den Schlüssel gibt uns Johannes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, also von Gott getrennt und Gott war das Wort. Ja. Aber das jetzt nur noch am Rande. Und drei Gestalten kommen auf ihn zu und er erkennt, der eine ist der Herr, die anderen waren ja Engel, die dann weitergingen nach Sodom und den Lot herausretten. Und er lief zu den Rindern. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, eile Menge drei Maß feinsten Mehls. Seht ihr die Parallele? Dritte Himmelreichsgleichnis, die Zahl drei hier betont. Eile Menge drei Maß feinsten Mehls, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb. Und sie aßen. Ein Bild für Gemeinschaft. Versöhnung. Man wisst, erst aber waren die Blutopfer, dann die Speiseopfer. Kain wollte es ja umgekehrt und wie das ausging, ist bekannt. Und dann kündigt der Herr die Geburt des Isaaks an. Vers 10, ich will wiederkommen übers Jahr, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, da ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht. Also wenn ihr wollt, das Himmelreich ist gleich einer Frau, die mengte drei Scheffel Mehl mit Sauerteig, drei Scheffel feinsten Mehls, ein Bild für das unverfälschte Wort Gottes, geistliche Nahrung, Brot, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und hier kommt Sauerteig, verborgen, womöglich was Falsches hinein. Und wo ist bei Sarah, und sie ist ja die Trägerin der Verheißung, sie bringt den Sohn der Verheißung, wo ist der Sauerteig? Sie lügt. Ich habe nicht gelacht. Trotzdem Trägerin der Verheißung. Und Abraham, der Vater aller Gläubigen, siebenmal Vater genannt in Römer 4, hat uns nicht nur den Isaak gebracht, sondern auch den Ismael. Und du und ich, wir können Segensspuren hinterlassen, können aber auch Menschen zum Verhängnis werden. Ich habe mich schon manchmal so blöd benommen, dass ich kein Zeugnis war. Dass Menschen darüber gestolpert sind, ich sage es ganz bewusst, ich kann nicht wie ein Paulus sagen, ich bin rein von aller Blut. Und die einzige Hoffnung, dass du Frieden bekommst, ist, dass du es dem Herrn sagst. Und nicht so tust, sagt Herr, und ich bin ja dein Kind und du bist in mir und ohne mich könnt ihr nichts tun und was ich mache, ist immer richtig und so weiter. Nein, verzeih, und der Herr ist ja groß genug, dass wenn wir mit fleischlich heiligen Eifer im Einsatz für den Herrn die Ohren abschlagen, wisst, worauf ich anspiele, Petrus und der Knecht Malchus, dass der Herr das wieder ankleben kann, ja? jetzt mache ich eine Klammer auf, ist es doch aufgewandt, die versuchen alles in den Talkshows, die muslimischen Fundamentalisten und die Christlichen in selbe Boot zu setzen. Es ist unglaublich, wenn man sagt, bitte, aber es geschehen doch diese ganzen Attentate im Namen Allahs und Allahu Akbar, wo dummerweise die übersetzen, Gott ist groß. Es heißt Allahu Akbar, ja, die Christen sind auch militant, denkt nur Andreas Breivik, Norwegen und so weiter. Ja. Und da merkt man, wie sie tricksen und Statistiken ändern und unterschlagen. Und dabei, wisst ihr, aus welchem Verein der Andreas Breivik wirklich ausgeschlossen werden musste, nachdem er diesen schrecklichen Amoklauf da gegen den Islam und die Linken aus der Freimaurer. Er wurde aus der Freimaurerloge ausgeschlossen, nicht aus der christlichen Kirche. Das wird natürlich nicht thematisiert, oder wenn du so Fußnote. Ach, diese Doppelmoral, das kann mich so mögen, sagen die Schweizer. Kante, sagt dir noch, was das Wort mögen heißt. Also hier hätten wir eine Parallele. Eine Frau, Träger der Verheißungen, feinstes Mehl, Wort Gottes, davon übertragen, jetzt sozusagen die neue Schöpfung, und Sauerteig ist auch da. Warum lügt sie? Und jetzt ist es besonders interessant. Jetzt schlagen wir auf 3. Mose 23. Da haben wir in 3. Mose 23 einfach aufgelistet die Chronologie der Feste. Nicht, was sie bedeuten, sondern wenn wir wissen wollen, wie sind die Feste in Israel chronologisch abgelaufen, dann ist 3. Mose 23, dann haben wir den Frühlingszyklus und den Herbstzyklus. Und die ersten 4 Verse waren der Frühlingszyklus, das Passafest, Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der Erstlingsfrucht und Shavuot Pfingstfest. Und das wurde erfüllt mit den Erstenkommen. Und die anderen 3 Feste, Posaunenfest, Yom Kippur, Laubhüttenfest, wird erfüllt beim zweiten Kommen. Erster Zyklus ist beim Frühjahrszyklus beim ersten Kommen erfüllt worden, der Herbstzyklus wird beim zweiten Kommen erfüllt werden. Und schau, dann heißt es hier, nach dem Fest der Erstlingsfrucht, das ist die Auferstehung unseres Herrn, das sagt der Paulus in 1. Korinther 15, der Erstling Christus, danach die Christus angehören. Also hier die Erstlingsfrucht, dann sollt ihr zählen, Vers 15, 3. Mose 23, Vers 15, vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Gabe als Schwingopfer darbrachte, das war die Erstlingsfrucht, 7 ganze Wochen, bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage, da haben wir unser Pentekost daher, sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer den Herrn opfern. Ihr sollt aus euren Wohnungen 2 Brote bringen als Schwingopfer von 2 Zehnteln feinsten Mehl, gesäuert und gebacken als Erstlingsgabe für den Herrn. Hier haben wir die einzige Ausnahme. Sauerteig war verboten, Honig war verboten für die Opfer des Herrn. Hier steht schwarz auf weiß. Und jetzt generell in der Auslegung, die 2 Leib, die Nationen und Israel, also die Juden und die Nichtjuden, und die Gemeinde hat die 2 Naturen. Seibel hat noch die alte Natur. Wenn ich in Indien bin, oh, liebe Geschwister, großer Guru, habe meinen alten Adam die letzten 20 Jahre nicht gesehen. Wenn meine Frau dabei ist, muss ich das etwas anders formulieren. Milde gesagt. Wir haben die 2 Naturen. Nicht, das ist Fleischgeist, die streiten widereinander. Und damit beginnt der Pfingstbewegung, Jonathan Paul, er hat gesagt, liebe Brüder, wir können so wieder werden wie Adam vor dem Fall. Das ist typisch der Schwärmer. Der möchte zurück zum ersten Adam, ins Paradies. Und deswegen nennt Paulus Christus den letzten Adam. Der Weg ins Paradies ist verschlossen. Der Weg ins Paradies führt heute über Golgatha. Und immer wenn politische und religiöse Schwärmer zum ersten Adam zurückkehren wollten, tausendjährige Reich, Arbeiterparadies, sind sie in die Hölle gestürzt. Das ist hochinteressant. Und jetzt kann ich natürlich verstehen, wenn Sauerteig, wir haben 3 Arten des Sauerteigs, wir haben den Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei, wir haben den Sauerteig des Herodes, das ist die Weltförmigkeit, Anpassung an die Welt, und den Sauerteig der Sadduzäer, das waren die Bibelkritiker, das waren die Archio und Palio und Pronto, na nicht Pronto, Proto, Prontos heißt Donner, griechisch, Protos heißt der Erste, also Proto, Käse, Pult und Konzelmann-Typen. Kannte jemand den Hermann Flötner von der Bibelschule Frankenberg? Der konnte sich den Namen leisten. Ich habe keinen Menschen getroffen, der so ein wandelndes Lexikon war wie Hermann Blödner. der kann sich den Namen leisten. Und er sagte mal so scherzhaft, ja, Käse, Bult und Konzelmann, bewahr uns der Klabautermann. Dann habe ich ihm gesagt, oh Hermann, das ist ja eigentlich ein Art Hilferuf zum Klabautermann, wir sollten das anders formulieren, Käse, Bult und Konzelmann sind Kinder von Klabautermann, so Randbemerkung. Jetzt kann ich natürlich verstehen, also Sauerteig in den Evangelien negativ, hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes, sagt er, hütet euch vom Sauerteig der Pharisäer, Lukas 12. Und da wird es definiert, welches die Heuchelei, und haben eben dann noch andere Stellen. Und wenn jetzt der Sauerteig, wie man eben von all den anderen Bibelstellen oder fast allen anderen negativ sieht und sagt, das Himmelreich ist gleich einem Sauerteig, das Sünde, also das sagt mal jemand, das geht nicht. Und das muss man akzeptieren. Und es wird alles durchsäuert. Und ich selber neige dazu, es negativ auszulegen. Und vielleicht kann man Folgendes erwähnen. Also meiner Ansicht nach zeigt der Herr hier in diesen Geheimnissen, die er uns ja offenbart, mit diesen Gleichnissen, eine zunehmende Vermischung. Erst Weizen, da Unkraut, noch klar getrennt. Dann die Vögel des Himmels kommen, wohnen. Und dann sozusagen die Vermischung bis in die Person hinein. In dieselbe Person. Also vorher konnte man sagen, hier Gläubige, da Ungläubige. Als ich zum Glauben kam, 68, da konnte man irgendjemanden eine Freikirche empfehlen. Die waren gottesfürchtig, waren bibeltreu. Die Themen wie heute, wie Frauenordination, das war alles überhaupt noch nicht existent. Ökumene, keine Chance. Bibelkritik, mehr oder weniger, auch kein Thema. Also noch klar, Unkrautweizen. Ja. Und dann drang es ja immer mehr ein. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte Absolventen von der Baptisten-Bibelschule Elstal. Nach der Wiedervereinigung bei Berlin ist das Baptistenseminar in Elstal. Die erzählten mir aus erster Quelle, als Studenten, eine Prüfungsfrage lautete, in Elstal unter dem Alttestamentler Michael Rode, sage 10 Gründe, warum Mose nicht gelebt hat. Die Baptisten. Homosexualität? Normal. Moslems und Christen beten denselben Gott an. Elstal. Baptistenseminar. Also, seht ihr, Vögel des Himmels eingedrungen. Hat natürlich auch noch echte, ist klar. Also, dass man sagen konnte, hier die falsche Denomination, hier die echte. Und dann in die Gemeinde hinein gibt's gute und echte, ähnlich wie bei Sardes, du hast etliche, der mir leider nicht besudelt, sagt der Herr in den Sendschreiben der Gemeinde zu Sardes. Und dann bis in die Person hinein. Licht und Finsternis. Wäre also eine mögliche Auslegung des Geheimnisses einer zunehmenden Vermischung. Und jetzt wollen wir Folgendes machen. Wir wollen es sowohl als auch sehen. Denn solange die Gemeinde die Heiligung betont hat, das heißt die neue Natur, das war besonders dann methodistische Erweckung, Wesley, 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert, die haben jeden Tag eine Gemeinde gegründet, die Methodisten, die großen Aufbrüche, Brüderbewegungen, Missionsgesellschaften, hat die Gemeinde positiv die Welt durchsäuert. Und meine Frau kann euch erzählen von William Carey, Indienmissionar, und der Mann, der bewirkt hat, dass Witwenverbrennung abgeschafft wurde. Man konnte, ich erzähle keine Witze, vor Ankunft der Missionare als Witwe sein Los nur dadurch verändern, dass man sich mit dem verstorbenen Ehemann verbrennen ließ. Der Hinduismus hat für die Frau keine Erlösung. Man konnte hoffen, dass man dann als Mann wiedergeboren wird. In diesen Rat der Reinkarnation. Der Mann, der das verhindert hat oder dass das verboten wurde, war ein Missionar, William Carey. Und die Missionare haben den Frauen Lesen und Schreiben beigebracht. In Indien gibt es unter den Christen eine anerkannte Frau, Pandita Ramabai. Und ihr Vater hat seiner Frau, beim Brahmane, Lesen und Schreiben beigebracht. Und auch seiner Tochter. Dadurch wurde er ausgeschlossen von dem erleuchteten Kreis der Brahmanen. Und wenn sie dann kommen, unsere Feministin, das Christentum unterdrückt die Frauen, ihr Club der Ahnungslosen, ja, und gleichzeitig den Islam hofieren und so weiter. Also da merkt man diese Verblendung. Und da haben Christen wirklich die Welt positiv durchsäuert und denkt an Wilberforce, gegen die Sklaverei gekämpft und hat erreicht, dass es verboten wurde. William Wilberforce, so hieß er. Also daheim kann man wirklich positiv auslegen, solange die Christen die Heiligung betont haben. Positiv, der Säuerung. Heute ist Heiligung ein Fremdwort geworden. Emergent Church, Anpassung, wir haben praktisch alle Techniken der Welt übernommen, gerade auch den Musikstil und so weiter und noch viele andere Dinge. Und da muss man sagen, verbarg ihn, bis es ganz durchsäuert war. Schaut, nehmt als fast aktuellstes Beispiel, die charismatische Bewegung beginnt am 3. April 1960. Kam so in den 60er Jahren nach Deutschland, offiziell 63. Und wenn ihr noch 60er, 70er Jahre gefragt habt, was heißt charismatisch, wie bitte? Nie gehört. Heute 600 Millionen. Alles durchsäuert. Oder prophetisch beten, kannte man ja noch vor wenigen Jahren nicht. Ich bin der Anhänger von Spurgeon. Gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Wenn du was Neues predigst, ist es nicht wahr. Wenn du was Wahres predigst, ist es nicht neu. Johannes schreibt in seinem ersten Johannesbrief, wo er sich an die Kindlein wendet, wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, werdet ihr dem Vater und Sohn bleiben. Das schreibe ich euch von solchen, die euch verführen. Hütet euch vor denen, die was Neues haben. Und denke, wie damals Gruppendynamik. Die christliche Rockmusik gibt es erst seit 68. Und da konnte man auch wirklich sehen, ich bin oft herumgekommen, wenn ich da so rumreiste, in Gemeinde kam, Schlagzeug stand neben der Kanzel so um die Jahrtausendwende, aha, Pfingstgemeinde oder Charismatiker. War nicht bei den Konservativen inzwischen, überall. Ich sage jetzt nicht, dass das Schlagzeug immer schlecht ist. Ich bringe jetzt nur so Beispiele, ja. Zum Beispiel Selbstliebe. Alle Konfessionen durch alle Jahrtausende, Selbstliebe ist Sünde. Dann erscheint das Buch von Walter Trobisch, 73, Liebe dich selbst. Es schlägt ein wie eine Bombe, wo man hinkommt. Dein Problem ist Eigenliebe. Du musst lernen, dich selber zu lieben, sonst kannst du nicht deinen Nächsten lieben. Wird wie ein Evangelium nachgeplappert. Es ist eine Erfüllung von 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 2. Da sagt Paulus in den letzten Tagen, kommen gräuliche Zeiten. Und dann listet er 18 Eigenschaften auf. Und dann sagt er in Vers 1, die Menschen werden, Luther sagt leider, viel von sich halten, wörtlich viel aus. Trotzig, selbstlieben. Und Vers 4, viel Hedonos, vergnügungssüchtig. Und hat alles durchsäuert. Ja, seit den 70er Jahren. Ich habe mich so geärgert. Also wenn mir jemand gesagt hat, Alexander, dein Problem ist Eigenliebe, ich sage, was für ein Blödsinn, das ist doch mein Problem. Ich brauche jemanden, der mich davon befreit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine Probleme mit Eigenliebe. Kathi, oder?
Alexander, du hattest vorhin von Fundamentalismus gesprochen. Das ist ein Problem, was ich also sehr negativ erlebt habe. Wir sind ja hier in Sachsen und es war ungefähr 2014 oder 2015 im Sächsischen Landesverband der Sächsischen Gemeinschaftsbewegung gab es den Johannes Berthold als Landesvorsitzenden und in dieser Zeit galt es, die Gemeinschaftsdiensttuenden waren Prediger. Und der Presse musste der Name Prediger geändert werden, dass die Gemeinschaftsprediger Pastoren wurden. Es wurde damit begründet, weil wir wollen uns ja abgrenzen von den islamistischen Fundamentalisten. Das war die einzige Begründung.
Naja, pass auf, das ist jetzt ein Thema für sich und das will ich da hier nicht. Und Johannes Berthold ist mir nur am Rande ein Begriff. Und es ist tatsächlich so, wir können in der Weltöffentlichkeit, also wenn wir Talkshows sind und wenn sie sagt, na Herr Seibel, ja, ich bin christlicher Fundamentalist, da hast du ja alle Toren zugeschossen, da bist du sofort im selben Boot. Der Erste, der diese Parallelen zwischen christlichen und muslimischen Fundamentalisten gezogen hat, noch vor es die Weltmenschen getan haben, war Andreas Malessa. Die ungleichen Brüder, in der Zeitschrift der Baptistengemeinde abgedruckt. Also auch wie der Bibelkritik gemäßigt und so weiter sich ausgebreitet hat. Von daher würde ich schon sagen, nach dem Motto, seid klug wie die Schlangen und falsch wie die Tauben, dass wir da vorsichtig sind. Ich meine, der Gauweiler sagt, natürlich bin ich Fundamentalist. Das Gegenteil von Fundamentalist ist Flugsand. Ich möchte ein Fundament haben. Ja, aber das hat die Welt erreicht, dass sie dann das so negativ besetzt. Also lassen wir es jetzt so stehen. Wir können beides sehen. Nochmals, aber wie gesagt, Heiligung ist ein Fremdwort geworden in unseren Tagen. Stellt euch nicht der Welt gleich. Diese Verse muss man fast rausschmeißen. Ja? Ich denke, sowas wie die Joyce Meyer mit dem Hollywood-Evangelium, da die Massen erreicht. Er mir uns erzählte, Helmut Mattis, der Chefredakteur von Idea, hat einmal einen kritischen Artikel in Idea, ein Interview, Carsten Huhn hat das geführt mit Joyce Meyer, sie war da in Basel geführt, 200 Abbestellungen. Jetzt hat sie eine eigene Kommentarbibel rausgegeben, eine Joyce Meyer-Kommentarbibel. Und du sollst dein Leben genießen und so weiter. Wir haben ein bluterkauftes Recht, das Leben zu genießen. Das hat alles durchsäuert. Also sehen wir es positiv, 19. Jahrhundert, wenn die Gemeinde die neue Natur betont, Heiligung, Gebet, Buße, Wort Gottes, alle echten Erweckungen, immer das Wort im Mittelpunkt gehabt. Nehmen wir den Sauerteig positiv. Wenn wir die alte Natur betonen, du bist wichtig, du bist richtig und so weiter, das Kreuz ist ja Hinrichtung. Streich dein Leben durch. Also nicht eine angenehme Botschaft für Erfolgsmenschen, dann kann man es auch so sehen. Also lassen wir beide stehen und jetzt schließe ich noch ab mit einer Geschichte, einer positiven, das war in Gideon-Rundbrief nachzulesen, von einem ehemaligen Mafia, stellvertretenden Boss, wenn ich es richtig verstanden habe, es war ein Gideon-Treffen in Chicago und hat ein gewisser George erzählt, wie er zum Glauben kam durch eine Gideon-Bibel. Und er war stellvertretender Mafia-Boss, also als Kind auf der Straße und die üblichen Dinge, Droge, Kriminalität, sexueller Missbrauch und stieg in der Mafia auf und war schnell an höchster Stelle, wurde gefangen genommen, zum Tode verurteilt. In der Todeszelle gibt es kein Privatleben, Tag und Nacht, auch die Nasszelle, alles Tag und Nacht überwacht. Einzige Ausnahme, einmal eine Stunde, einmal in der Woche, nur eine Stunde, ich glaube es war der Sonntag, durfte man in die Gefängnisbibliothek und dann auch nur angekettet mit dem Gefängniswärter und so weiter. Und weil er eben da sonst nichts anderes hatte, da ging er in die Bibliothek, aber war sicher keine Leseratte vorher. Und da ist da ein Pult und da liegt ein abgegriffenes Buch. Ich weiß nicht, ob er das beim ersten Besuch gleich gemerkt hat. Jedenfalls ist ihm das mal aufgefallen. Und dann schaut er da hin und sieht, ist eine Bibel. Und schaut hinein, beginnt zu lesen, interessiert ihn. Setzt sich hin. Die anderen Gefangenen mussten alle die Bibliothek räumen. Und dann hat er sogar geschafft, die mal heimlich mitzunehmen. Aber wenn man Tag und Nacht überwacht wird, kann man so Dinge nicht leicht verstecken. Aber weil es die Bibel war, durfte sie behalten. Also da merkt man doch noch den christlichen Hintergrund von Amerika. An der Schule, wo ich war, hat uns unser Zoologielehrer erzählt, die kamen ja alle aus dem Krieg, zur Zeit Hitlers im Gefängnis, zwei Bücher durfte man lesen, Mein Kampf und die Bibel. Da kann man auch sagen, alte und neue Natur. Ja? Also immerhin noch christliches Erbe war da, durftest auch im Gefängnis die Bibel lesen. Naja, und kommt ein neuer Gouverneur, der ändert die Todesstrafe auf lebenslänglich um. Dann wird wieder der Gouverneur dieses Bundesstaats gewechselt und wieder Todesstrafe und auf einmal wird er begnadigt. Und er kam zum Glauben, hat einen Bibelkreis im Gefängnis gegründet, hat bereits eine Segensspur hinterlassen und dann wird er begnadigt. Die Mafia wartete schon, er wusste zu viel. Und das wusste er auch und deswegen hat er schon ein Flugticket gebucht gehabt, dass er nach Südamerika entkommen kann. Aber die Mafia hat ihre Leute überall und auf dem Weg dorthin, also haben sie ihn, Frau und Kinder, oder die sollten zuerst fliegen, haben sie gekidnappt, als Geiseln gefangen genommen. Wenn du nicht zu uns zurückkehrst, töten wir deine Familie. Er hat nicht nachgegeben, sie haben seine Frau getötet, er hat nicht nachgegeben, haben seine Kinder freigelassen. Und dann bekommt er einen Anruf und da sagt jemand, du George, der deine Frau erschossen hat, das war der Jim. Und der sitzt da im McDonald's, ganz in der Nähe, wo du bist. Da kommt in ihm der ganze Hass hoch. Ausgerechnet dieser Jim, dieser brutale Killer. Und er geht los und Pistole in die rechte Hosentasche, aus irgendeinem Grund, die Gideon-Bibel in die linke. Kommt in das McDonald's-Restaurant. Der Jim sitzt in idealer Schussentfernung und er greift zur Pistole und der saß ganz locker da. Für den war das so selbstverständlich wie, bitte liefere ein Paket ab. So ein Auftrag der Mafia. So einfach jemand ermorden. Und greift also zur Pistole und dann blickt der Jim auf und sagt, George, du siehst so verändert aus. Ich will dir sagen, warum ich verändert bin. Pistole zurück, also alte Natur wieder zurück, holt die Bibel raus, neue Natur kommt zum Vorschein, setzt sich zu ihm hin, erklärt ihn eine halbe Stunde lang, wie er zum Glauben kam und den Heilsweg, schenkt ihm die Bibel. Ein paar Wochen später kriegt ein Anruf, George, Anruf von Jim, ich habe auch Jesus gefunden. Wir beten noch. Herr Jesus, du weißt, wir haben tatsächlich diese zwei Naturen und es ist nicht immer einfach, gegen das Alte anzukämpfen. Dazu mögest du Gnade schenken, dass wir in dem Sinne, wenn wir an dieses Gleichnis denken, es im positiven Sinne sind. Ein Sauerteig, der wirklich verändert, der ein Zeugnis ist, der Licht bringt. Vergib, wo wir es nicht waren. Es geht oft schneller, als wir denken. Und hab dir jetzt auch Dank für diese Gemeinschaft, dass wir hier noch ohne Angst, ohne Furcht, Herr, ich denke an Länder wie Indien oder gar Pakistan und andere oder gar Nordkorea, welche Furcht da so ein Treffen begleiten würde, dass wir uns hier versammeln dürfen und zu deinen Füßen sitzen dürfen über dein Wort und wir wollen fast sagen wie Samuel, rede du zu uns, dein Knecht hört. Amen.